Ja, ich freue mich, dass so viele gekommen sind und so viele Interesse zeigen am neuen Land und an dem, was wir so machen. Heute Abend bin ich. Nadine lässt herzlich grüßen. Philia schläft hoffentlich schon. Und deswegen ist sie auch zu Hause. Und dann halt noch Maria und Alexander, die was berichten werden. Wir haben uns das grob so geplant. Wir haben ja mal viel zu tun, aber wir haben uns doch mal getroffen und geplant. Und zwar würden wir gerne am Anfang einen Film zeigen, der geht so eine knappe Viertelstunde. Den hat mal ein Ehemaliger aus dem neuen Land gedreht, über das neue Land. Und der zeigt so ein bisschen, was passiert da alles und was machen die eigentlich. Der ist schon 2-3 Jahre alt, aber immer noch recht aktuell. Die Frauentherapie ist noch nicht drin, da sind nur Hühner. aber sonst kriegt man einen Überblick. Genau, ich fange einfach damit mal an und dann wird jeder von uns was sagen. Und so ein bisschen das vorstellen, was er oder sie macht. So.
Kennst du das? Er kennt es, zur Genüge. Schon mit 6 Jahren begann er, an den ersten Zigaretten zu ziehen. Mit 12 kiffte er Marihuana, mit 15 hing er an der Nadel. Einige Jahre später kam er mit seiner Familie nach Deutschland. Hier wurde das Leben noch schwieriger und die Droge noch wichtiger. Endstation, die Szene im Hauptbahnhof.
Mein Name ist Andrei. Und die Droge war damals alles für mich. Ich habe damit ziemlich früh angefangen und ja, die Droge hat mich getrieben, hat mein ganzes Leben bestimmt. Ich war täglich auf der Szene, täglich auf der Suche. Dann was genommen, hat mir nicht gereicht. Und dann von neun angefangen, immer wieder eins aufgewacht mit der Droge, eingeschlafen mit der Droge und alles drehte sich um die Droge. Mir war egal, ob ich klauen gehe oder ob ich jemandem was wegnehme. Also damals war ich bereit für die Droge alles zu machen. Fast alles.
Täglich war André auf der Szene. Drogen, immer unterwegs, Geschäfte, Kriminalität, Schlägereien, Entzüge, Therapien, Rückfälle. Methadon, Knast und wieder Drogen. Es war wie ein ewiger Kreislauf. Hier könnte die Geschichte von André zu Ende sein. Das ist sie aber nicht. Gott sei Dank. Seit 5 Jahren ist André inzwischen drogenfrei. Der Kontakt zur christlichen Drogenarbeit Neues Land war für ihn ein Ausweg aus der Sucht. Die Mitarbeiter vom Neuen Land sind jeden Tag irgendwo unterwegs in der Szene. Sie sind da für dich, wenn du mal ein offenes Ohr oder Hilfe brauchst oder einen Ausweg aus deiner Sucht suchst.
Ja, mein Name ist Daniela, ich arbeite als Streetworkerin in der Szene. Wir sind jeden Tag mit einem Team von Leuten unterwegs, sind präsent in der Szene. Und wir wollen einfach Hilfe und Gegenüber sein für die Leute, die drauf sind, unterwegs sind in der Szene. Wir sind auch unterwegs mit Kaffee, manchmal mit Brötchen oder Keksen, mit Auswegen, mit Adressen vom Neuen Land. Wir wollen Mut machen und Hoffnung machen. Wir wollen Menschen begleiten auf ihrem Weg in der Sucht, aber vor allem auch aus der Sucht raus. Wir wollen ihnen Mut machen, den Ausweg zu suchen. Und wir glauben, dass der Ausweg für jeden da ist.
Der Bauwagen ist nur ungefähr 100 Meter vom Hauptbahnhof entfernt. Er ist die erste Anlaufstelle für die Szene. Bei Kaffee und Keksen soll hier die Möglichkeit sein, ins Gespräch zu kommen. Oder erst einmal abzuschalten, zur Ruhe zu kommen. Der Bauwagen ist so etwas wie unser Wohnzimmer für die Szene. Jeder ist hier herzlich willkommen.
Ja, wir sind hier im Bauwagen Mein Name ist Reinhard, ich bin der Leiter von Bauwagen und wir freuen uns über jeden Gast im Bauwagen, der kommt und versuchen zur Annahme und Wertschätzung zu vermitteln und so ein Stück zu Hause zu schaffen für die Zeit, wo wir hier zusammen sind.
Gerade um die Ecke gibt es unser Bistro SOS. Hier gibt es leckeres Essen für wenig Geld, eine Kleiderkammer sowie die Möglichkeit zu duschen oder Wäsche zu waschen. Auch hier haben die Mitarbeiter oft Zeit für ein Gespräch. Sie können zuhören und haben mehr zu geben als nur gute Ratschläge. Sie können dir auch weiterhelfen, einen Ausweg aus der Sucht zu finden. Der erste Schritt in diese Richtung führt erst einmal quer über die Straße von unserem Bistro in die Steinter Feldstraße. Neben einigen Notschlafbetten und unserer medizinischen Ambulanz findest du hier die Büros der Drogenberatung. Hier sitzen drei Berater, die dir gerne helfen, konkret über die nächsten Schritte nachzudenken und deinen Weg in ein drogenfreies Leben zu finden. Auch für André waren diese Gespräche wichtige Momente, um Entscheidungen für seine Zukunft zu treffen.
Ja, ich bin Katja, ich arbeite hier in der Drogenberatungsstelle vom Neuen Land. Und ja, was mir eigentlich wichtig ist an der Arbeit, ist den Leuten, die hierher kommen, wirklich Hoffnung zu vermitteln. Erstmal so ein allgemein so eine gute Atmosphäre auch zu vermitteln, wenn die hier reinkommen. Das ist grundsätzlich ja erstmal schwierig. Man klingelt hier unten an der Tür und weiß eigentlich gar nicht so richtig, was einen erwartet. Die meisten kennen uns schon von der Straße, vom Bauwagen, vom Shuttle oder ja, vom Bistro auch. Aber hier in der Drogenberatungsstelle zu klingeln, ist für viele doch nochmal so eine Hürde einfach, die ja, man überwinden muss. Und da ist es mir halt wichtig, den Leuten zu vermitteln, dass man sich hier angenommen und geborgen fühlen kann, dass hier eine gute Atmosphäre herrscht, dass man, wenn man hier rausgeht, nicht das Gefühl hat, ich war jetzt gerade beim Zahnarzt und was hat irgendwie wehgetan, so, sondern ja, dass man mit ein Stück weit mehr Hoffnung auch rausgeht.
André entschied sich, noch mehr Hilfe in Anspruch zu nehmen, als die ambulanten Gespräche in der Drogenberatung. Er wurde einige Zeit später in das Auffanghaus für Männer aufgenommen. Hier leben alle wie in einer großen Familie. Kinder, ehemalige, Krankenschwestern, Sozialarbeiter und eben die Gäste. Das gemeinsame Leben, die Gespräche und Andachten, die praktischen Arbeiten im Haus, all das soll ablenken vom körperlichen Entzug.
Ich heiße Anne, arbeite hier in der Steinter Feldstraße im Auffanghaus für Männer. Ich wünsche mir einfach für jeden, der hierher kommt, dass er zur Ruhe kommen kann, dass er sich selbst mit seiner Problematik wahrnimmt, dass er ja, Offenheit findet, zuzulassen, Gefühle zuzulassen und einen Weg findet und Vertrauen findet, dass er wirklich rausgehen kann aus der Sucht.
Bis zu 10 Wochen kann man hier im Haus mitleben. Das Ziel dieser Zeit ist nicht nur körperlich clean zu werden, sondern Hoffnung zu bekommen, dass es wirklich einen Ausweg aus der Sucht gibt. Hoffnung zu bekommen, dass es ein Leben ohne Drogen gibt und dass es ein gutes Leben ist. Wunderschönes Haus am Stadtrand Hannover. Hier ist unser Auffanghaus für Frauen. Auch hier möchten die Mitarbeiter nicht nur medizinische und sozialarbeiterische Hilfe anbieten, sondern auch Hilfe durch den Glauben an Jesus Christus.
Hallo, ich bin Ellen. Ich arbeite hier in der Langenhubstraße und wir leben hier zusammen mit unseren Gästen. Wir freuen uns, wenn Leute kommen, die bereit sind, so ihr Leben nochmal komplett zu überdenken und neu anzufangen, einen neuen Start zu machen, zu erleben auch, was es heißen kann, ganz ohne Droge zu leben, neuen Tagesablauf, neue Struktur für ihr Leben zu gewinnen. Und dabei wollen wir einfach helfen.
Auch hier im Auffanghaus für Frauen wohnt man unter einem Dach. Man teilt die Mahlzeiten, den Abwasch, die Freizeit und die Arbeit im Haus. Jeder hat jedoch auch seinen persönlichen Freiraum. Zum Beispiel ist jeder Gast in einem Einzelzimmer untergebracht. Hier hat man Zeit, zur Ruhe zu kommen, sich zu erholen, von dem harten Leben mit der Droge, den körperlichen Auswirkungen des Entzugs. Und natürlich auch Zeit nachzudenken, wie es weitergehen soll nach der Zeit im neuen Land. André entschied sich, auch nach dieser Zeit beim neuen Land zu bleiben. Er begann eine stationäre Langzeittherapie in Schorborn. Das Therapiehaus in Schorborn liegt ungefähr 1 Stunde von Hannover entfernt. Ein idyllischer Ort, umgeben von wunderschöner Landschaft, eigentlich ideal, um Abstand zur Szene zu gewinnen und dem Leben mit der Droge.
Die Therapie sollte 9 Monate, 10 Monate lang dauern. Und eigentlich bin ich wegen dem Knastdruck in die Therapie gegangen. Denn im Knast wusste ich damals, verliere ich nur die Zeit. Und hier habe ich gedacht, gucke ich mich um. In der ersten Therapie war eigentlich nicht schlecht. Ich war äußerlich zwar dabei, aber mein Herz war zu. habe kein Vertrauen zu den Therapeuten gehabt. Und hier habe ich einfach gesehen, die Menschen leben das, was sie mir erzählen. Die erzählen mir nicht nur, wie ich leben soll, die machen es selbst. Und da habe ich gedacht, warum nicht? Probier mal. Eigentlich habe ich verstanden, ich bin für mein Leben verantwortlich und nicht die Richter, nicht Staatsanwälte, auch nicht Psychologen. Die helfen mir hier auf dem Weg und mein Leben muss ich weiter selbst leben, selbst in die Hand nehmen. Und da habe ich mich einfach aufgetan. Denn ohne Vertrauen in der Therapie nützt nichts.
Auch hier ist es die Hoffnung der Mitarbeiter, den Gästen zu helfen, mit dem Alten abzuschließen und sich auf ein neues Leben einzulassen. Sie möchten ihre Kraft, Zeit und ihre Erfahrungen investieren, damit diese Monate in der Therapie für jeden wie die Geburtsstunde zu einem neuen Leben werden können. Nicht zuletzt aus dieser Motivation heraus leben die Mitarbeiter mit den Gästen zusammen. Sie wollen ihr Leben teilen und ihren Glauben. Ihre Überzeugung ist, du musst alles geben, um dein Leben zu verändern, aber Gott bietet dir Hilfe an und Kraft, wo du selbst deine Grenzen spürst. In ihm liegt alles, um wirklich frei zu sein von dem, was dich gefangen hält. Und bei ihm kann deine Sehnsucht nach Leben ein Zuhause finden. So haben das auch Anna und Jens erlebt. Ihre Geschichten sind so ganz anders und haben doch auch ganz schön viele Gemeinsamkeiten.
Hallo, ich bin Anna. Ich bin 39 Jahre alt. Und ich war auch jahrelang in der Sucht gefangen und bin frei geworden durch Jesus Christus. Ja, und mein Mann ist auch frei geworden. Der hat hier auch Therapie gemacht im neuen Land. Und jetzt sind wir gemeinsam auf einem guten Weg.
Ich heiße Jens, bin jetzt 43 Jahre alt und bin seit 3 Jahren frei von Drogen, frei von all den Irrtümern, mit denen ich 40 Jahre durch die Welt gelaufen bin. Und als ich dachte, dass ich eigentlich nur eine Drogentherapie brauche, ist mir klar geworden, dass ich Jesus brauche, dass Jesus mein Ausweg ist und dass Jesus mich nicht nur drogenfrei macht, sondern mir wirklich den Sinn des Lebens zeigt.
Unser zweites Therapiezentrum, ein großer Bauernhof, liegt in Amelit, im kleinen Dorf in der Nähe von Göttingen. Auch hier soll die Ruhe, das Leben in der Natur und mit den Tieren die ersten Schritte in ein drogenfreies Leben leichter machen. Die rechte Haushälfte wird von den Männern bewohnt. 2004 wurde gleich nebenan der Grundstein für die Frauentherapie gelegt. Hier stehen bis zu 9 Therapieplätze für Frauen zur Verfügung. In dieser linken Haushälfte gibt es schön eingerichtete Apartments, die zum Teil auch mit Kindern bis zum Vorschulalter bewohnt werden können. Nora, die Leiterin der Frauentherapie in Amelit, wünscht sich für die Frauen, die hier ein neues Zuhause finden sollen.
Ich wünsche, dass sie gerne herkommen, dass sie es ganz spannend finden, ihr Leben nochmal ganz neu zu überdenken, einen neuen Start zu finden, einen Sinn, frei werden, eine eigene Identität entwickeln und Freude am Leben entdecken, dass sie eine Hoffnung bekommen und hier eine Grundlage legen für das, was dann kommt.
Ein knappes Jahr leben die Gäste hier auf dem Land, mitten in der großen Therapiefamilie. Doch das Ziel ist, zurück ins selbstständige Leben, ein neues Leben aufbauen. Die Weichen sind gestellt, jetzt zeichnen sich die nächsten Schritte des Weges ab. Für André ist in diesen Monaten in der Therapie vieles geschehen. Er hat gelernt, Gott und Menschen zu vertrauen und Verantwortung für sein Leben zu übernehmen. Er hat seine Stärken und Schwächen kennengelernt und ein Leben ohne Drogen zu gestalten und zu meistern. All das hat ihm Hoffnung und Mut gegeben für seine Zukunft.
Ja, nach meiner Therapie in Schoborn habe ich dann 1 Jahr lang die Nachsorge in Hannover gemacht, ambulante Nachsorge. Ich habe meine eigene Wohnung bekommen und hier haben wir uns einmal in der Woche zur Gruppe getroffen. Die Gemeinschaft mit dem neuen Land hat mir sehr geholfen, also clean zu bleiben, auf dem Weg zu bleiben, denn da hat man Gleichgesinnte sozusagen. Wir unternehmen auch sehr viel, machen Sport, grillen und so weiter. Und das macht einfach Freude und Spaß zu wissen, man hat viele Freunde.
In beiden Therapiezentren gibt es Möglichkeiten zur Nachsorge. Auch für die, die nach Hannover zurückkommen wollen. In kleineren Wohneinheiten kann man in einem Schutzrahmen sich weiter stabilisieren Stück für Stück das neue Leben in Angriff nehmen. Ob man erste Schritte zurück ins Arbeitsleben unternimmt oder sich erst einmal ehrenamtlich engagiert. Jeder, der möchte, kann hier seinen Platz finden und weiterhin zu uns als neues Land gehören.
Aber wirklich, ich habe einfach erkannt, dass Gott mich als Menschen geschaffen hat, dass Gott für mich einen Auftrag hat und dass ich diesen Auftrag hier auf der Erde einfach erfüllen muss. Ne? Einfach zu leben. Gott hat uns dieses Leben geschenkt und ich lebe es. Ich habe jetzt Frau, zwei Kinder und ich freue mich einfach, dass die da sind, dass ich da bin und dass ich einfach mit denen was unternehmen kann. Ich mache jetzt eine Ausbildung, bin auch im neuen Land tätig und helfe anderen Menschen auch auszusteigen. Es gibt keine hoffnungslose Fälle. Es gibt ja wirklich ein Leben für jeden, der es möchte, der es will. Wer wirklich will, ja, der bekommt auch ein Leben.
Okay, ich hoffe, es hat euch nicht gleich erschlagen. Ich hoffe, es hat einen ganz guten Überblick gegeben, also über die Palette, die das neue Land so anbietet. Viele von euch, wenn ich so gucke, kennen das, denke ich, auch schon so in Ausschnitten. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir jetzt so ein bisschen so eine Plattform haben, mal so ein bisschen sagen dürfen, was machen wir da eigentlich, wo machen wir eigentlich was. Glaube ich, nicht alle genauso auf dem Schirm haben, was macht ein Grotes eigentlich da und wo. Und dazu möchte ich jetzt eigentlich gern was erzählen. Vielleicht sage ich kurz vorher, kurz was wie zu dem Weg, wie es kam, wie wir ins neue Land gekommen sind, warum überhaupt und so, wieso nicht woanders. ihr wisst, denke ich, dass ich Sozialarbeit studiert habe. Und mir war nicht immer klar, ja, ich gehe ins neue Land. Aber ich habe im Rahmen des Studiums habe ich das neue Land kennengelernt. Und in diesem Bauwagen habe ich mal mitgemacht, den man ziemlich am Anfang gesehen hat. Dann war aber das Studium auch intensiver und dann bin ich da wieder ein bisschen von weg und habe gedacht, naja, schön, dass das gibt, aber ich studiere jetzt erstmal. Und ich habe halt mehr und mehr gemerkt, dadurch, dass ich auch andere Bereiche in der Sozialarbeit kennengelernt habe, dass ich das eigentlich nicht hinkriege, Christ zu sein, Sozialarbeiter zu sein, aber dann irgendwie als Christ immer nur irgendwie mit Maulkorb reden zu dürfen oder so. Also habe ich mir das vorgestellt und so ist das halt auch oft. Du musst halt schon sehr geschickt sein, wenn du was vom Glauben weitergeben willst, weil du es halt nicht überall darfst. Ich bewundere die Leute, die das trotzdem machen und da auch irgendwie Wege suchen. Ich habe mir aber gedacht, nee, das kriege ich nicht hin. Oder das ist, ich wünsche mir eigentlich sozusagen eine Stelle, die halt auch Berufung ist und wo ich davon weitersagen darf. Also ja, dass Jesus lebt und dass er Leben schenkt. Und irgendwie kam es dann so dazu, dass wir zum neuen Land gekommen sind. Genau, ich hatte auch erst, hatten wir also als Familie, da waren wir noch nicht ganz Familie, Felia war noch nicht geboren, als das entschieden wurde, hatten wir auch erst Berührungsängste. Also ich kannte die Drogenszene und ich kannte den Bauwagen und hatte mir eigentlich sowas vorgestellt, naja, ne, du wohnst außerhalb, gehst dahin und gehst wieder nach Hause und gut. So, ne? Also das kriegst du irgendwie geregelt, das kennst du ja auch und das reicht. Letztlich wurde dann halt so ein Platz frei in der Lange Hochstraße. Ich mache das mal die Bilder an hier. Das ist das Eingangsschild. Das Haus hier. Und dann ging es natürlich los. Wohnen unter einem Dach. Drogenabhängigen, also ehemaligen oder ja, wie auch immer, geht das überhaupt so? Was geht denn da ab so? Ne? Ja, ganz viele Gedanken schießen einen da durch den Kopf. Jochen rief uns an, irgendwie so kurz vorm Wochenende. Hier, könnt ihr euch das vorstellen? Da geht ein Ehepaar, die wollen jetzt überraschend in eine Mission und ja, wie wär's denn? Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, dann haben wir erstmal gesagt, ja, Bedenkzeit. Also, machen wir langsam. Ne? Und ja, wir haben das doch eingehend geprüft. Ich denke, und das kann ich im Nachhinein auch sagen, richtig hingehört, uns zu entscheiden, dorthin zu gehen und die Herausforderung anzunehmen, die Gott uns da stellt. Ja, wir sind eingezogen und konnten eigentlich ziemlich schnell diese ganzen Vorurteile, Berührungsängste und Sorgen, die wir eigentlich so hatten, oh, junge Familie, Filia war, glaube ich, 3 Monate alt, und Drogenabhängige und so, wir konnten ziemlich schnell eigentlich alles ablegen, was da so an Gedanken war. Ja, und im Nachhinein schäme ich mich auch richtig, solche Gedanken überhaupt gehabt zu haben. Also es ist halt wirklich ein sehr, sehr familiärer Rahmen, den wir dort leben. 5 bis 6, zurzeit Frauen, manchmal aber auch Männer. Als wir kamen, waren mehr Männer da als Frauen. Können wir aufnehmen maximal. Ich gehe mal mit der Maus so ein bisschen drauf, dass man so vielleicht mal so grob sieht. Also wir haben hier unten Zimmer und übers ganze Haus verteilt. Hier ist eins im Dach. Und nach hinten raus noch eins, wo sie einfach mit im Haus leben können. Ja, wir haben den Tag relativ gut strukturiert und wir selbst wohnen hier oben. Sieht man das, wenn ich hier so rumhüpfe? Ja, also haben auch eine Wohnung, die wir mal zumachen können, wo wir also sagen, okay, jetzt ist zu. und ja, irgendwo ist es so ein Miteinander und ja, während der Zeit, maximal 10 Wochen, wird ja auch im Film gesagt, kriegt man ganz gut die Möglichkeit, halt einander kennenzulernen. Und ich merke, dass Gott uns da echt ja, so kleine Schätze anvertraut. Schätze, die ja, viel hinter sich haben, wo viel ja, verschüttet wurde, wo viel kaputt gemacht wurde, wo sie viel selbst kaputt gemacht haben, wo die Droge einfach das Leben bestimmt hat, wo man suchen muss und graben muss. Aber ich erlebe immer wieder, dass sich das lohnt, auch durch Schwierigkeiten durchzugehen und ja, Grenzen zu setzen, rauszufinden, was heißt eigentlich den Nächsten lieben, jemanden lieben, der mich manchmal auch fordert, so der viel will. Es ist nicht immer so, aber das gehört auch dazu, jemanden zu lieben, der sich manchmal verhält wie ein Teenager, aber keiner mehr ist, der da viel nachholen muss. Das alles kann man da so rausfinden. Und ich erlebe eigentlich immer wieder solche Zeiten als ganz berührend, wenn wir Andachten machen. Wir machen also jeden Morgen eine Andacht, wo wir halt, ja, singen, Bibel lesen, Andacht halt, gemeinsam beten. Und wenn man so erlebt, ein Gast bekehrt sich oder, also wir nennen unsere, die Leute, die da kommen, Gäste, das berührt mich immer wieder und man kann so ein Stück mitgeben und man kriegt mit, oh, da verändert sich was, ne? Wenn sie Gott in ihr Leben lassen, langsam anfangen, oh, wie geht das, laut beten, oh, weiß ich gar nicht. Und also man ist so familiär beieinander und kann eigentlich auch mal in die Tiefe gehen und was mitgeben. Und das ist echt schön und das erfüllt auch. Und ja, drumherum gibt es halt eine Menge zu tun, den Tag strukturieren, Sozialarbeit auch zu machen, also Berichte schreiben, Sachen mit Gerichten klären, also all die Sachen, die sich so ansammeln, wenn man halt ja, lange Drogen genommen hat, da bleiben eigentlich die wenigsten straffrei, sozusagen. Das ist, gehört halt leider dazu. Und da gibt es halt viel zu tun, was natürlich auch ein wesentlicher Teil ist. Und das ist eigentlich so ganz spannend, das zu mischen. Ja, vielleicht noch ein paar Worte zu Nadine. Sie ist also im Prinzip immer so mit dabei. Sie selbst übernimmt eigentlich so kaum Aufgaben im Haus. Sie ist halt einfach meine Frau, Mutter und auch mit dabei. Unterstützt mich manchmal auch. Also ich glaube, ohne Nadine wäre ich da nicht hingegangen. Vor allem nicht in ein Aufwandhaus für überwiegend Frauen. Das wäre, glaube ich, auch gar nicht gegangen. Letztlich merke ich, dass sie mir da echt den Rücken stärkt und mich in vielen ergänzt. Oft auch im Hintergrund, aber nicht wegzudenken. Und Philia empfinde ich eigentlich so, dass sie das im Großen und Ganzen da ganz gut verträgt. sie ist halt recht aufgeschlossen, weil wir doch manchmal, also manche Frauen, manche Männer bleiben halt nur 3-4 Wochen. Da gucken wir halt auch so ein bisschen, dass wir sie da schützen. Aber wir kriegen das eigentlich so ganz gut hin, denke ich, als Familie. Also wir haben halt ja unseren Zugsraum und irgendwo ist Philia halt oft um uns rum und mit dabei. Das erlebe ich eigentlich im überwiegend so als Vorteil und Segen. Also wo kann man schon arbeiten und seine Kinder immer sehen? Also ich habe eigentlich alles mitgekriegt. Ne? Also ich war nicht irgendwie 9 oder 10 Stunden weg oder so, sondern ich war halt irgendwie immer da. So, ne? Und das ist eigentlich auch eine ganz schöne Sache. Also auch wenn ich manchmal da bin und dann arbeite, dann kann ich nicht so richtig dabei sein, aber ich kriege viel mit. Und das ist es eigentlich. Ich gehe jetzt hier nochmal ein bisschen weiter durch. Einfach, dass ihr es mal so gesehen habt. Mein Anliegen oder mein Wunsch ist einfach, euch so ein bisschen mit hineinzunehmen. Was machen wir? Euch vielleicht als Beta zu gewinnen oder weiter zu haben. Und wir sind auch offen. Also wir trinken zum Beispiel jeden Tag um 3 Kaffee. Und da ist jeder, der da Zeit hat und möchte, herzlich eingeladen. Wenn man natürlich mit dem ganzen Bus kommen will, vielleicht vorher mal anrufen oder so. Aber gerne, und wir freuen uns über Besuch. Und dann zeigen wir euch auch gerne mehr vom Innenleben und von dem, was so abgeht gerade. Ja, das ist das Haus. Das ist das Haus von hinten. und das ist das Hinterhaus. Eine ganz schön große Sache da. Das ist ein Nachsorgehaus. Da wohnen gerade 2 Mitarbeiter und Nachsorgeplätze, also das, was nach der Therapie irgendwann kommt, was der André auch erzählt hat, was er ambulant gemacht hat, das kann man hier sozusagen auch fester machen in so einem WG-Zimmer. Und das ist alles bei uns. Dass ihr es mal gesehen habt. Ich dachte, das kann nicht schaden, dass man weiß, wie es aussieht. Garten, das war's. ich würde ganz kurz noch die Mitarbeiter, die mit dabei sind, gerne vorstellen, einfach kurz, dass ihr sie mal gesehen habt, weil wir jetzt doch öfter, denke ich, in die Koinonia kommen und zur Bibelstunde, je nachdem, wie die Gäste das so wollen und verkraften und wünschen, und dass ihr dann ein bisschen Bezug habt und wisst, wer das ist. Ja, darf ich dich mal Nelly bitten? Also kannst du einmal kurz aufstehen? Also, ja, das ist Nelly. Nelly fängt jetzt bald auch, Nelly hat so ein Jahr für Gott bei uns gemacht und war dann auch länger dabei, studiert Sozialarbeit und fängt jetzt also fest an in einem neuen Team, wo ich die Hausleitung bin. Nelly ist noch da und noch eine andere Frau, Franziska, die ist noch nicht da, die kommt noch. Und dann steht ihr beide doch auch noch auf, Judith und Anne. Ja, Anne hilft uns gerade aus, so ehrenamtlich, Judith auch ehrenamtlich, die macht ein FSJ, ein Jahr für Gott. Okay, und das war's. Jetzt ist gleich 9. Okay, dann übergebe ich an Maria, ne?
Ja.
Ja, ich mache dir nebenbei den Computer an.
Okay. So, also ich habe heute auch nochmal was zusammengeschrieben. Also ich wollte erstmal sagen, dass ich es total toll finde, dass ihr da seid, dass ihr Interesse habt an euren Geschwistern dass ich das gut finde, wenn halt jemand nicht direkt im christlichen Bereich arbeitet, sondern woanders, aber dennoch so arbeiten, sich interessiert halt für und die unterstützen will, weil das braucht man nämlich. Und ich habe einfach mal ein paar Fakten mitgebracht, weil ich dachte, das ist immer ganz gut, um vielleicht mehr zu verstehen. Also ich arbeite erstmal selber im Auffanghaus für Männer, Wunder auch mit und das seit 2 Jahren. Und unsere Klienten, ich habe jetzt den Jahresbericht 2006, ich habe da auch noch Sachen auslegen, da kann man gerne mal reingucken. Es sind zu 65% Deutsch und 30% sind ungefähr 5 Jahre drogenabhängig, 30 6 bis 10 und 41 11 bis 20 Jahre. Das ist also eine sehr lange Zeit. Und die meisten, also 50-60%, sind mehrfach abhängig. Das Alter ist ungefähr 30 bis 39 Jahre bei 35% und dann älter eigentlich. In dem Jahr 2006 hatten wir 327 Klienten in diesem betreut von der Clearingstation her. Also das Auffanghaus heißt insgesamt Clearingstation, unterteilt sich in verschiedene Bereiche, sage ich gleich nochmal. Und davon wurden 78 in Therapie vermittelt, in unsere Häuser, andere Häuser, in Langzeittherapie. Und in der Clearingstation selber waren 118 Gäste, sagen wir auch. Und davon haben wir 48 in Therapie vermittelt, 35 haben abgebrochen. 13, die wollten einfach nur mal für sich was klären und dann nochmal selber durchstarten, gibt es auch. 4 sind nochmal in ganz andere Einrichtungen, haben gedacht, ich gucke mir nochmal was ganz anderes an. 11 waren zu der Zeit noch in Behandlung, wo das erhoben wurde. 4 sind in Nachsorge und 3 mussten entlassen werden. Es kommt auch vor, dass aus disziplinarischen Gründen, wegen Rückfällen oder sowas, jemand entlassen werden muss. Christine ist heute leider nicht da, die ist krank, ist heute krank geworden. Aber zu ihrer Sache könnte man sagen, sie hat die Ambulanz bei uns, das ist ein Teil. Clearingstation hat da 2009 Patienten behandelt, im Jahr 2008. Und davon waren 245 das erste Mal da in diesem Jahr und 83% waren davon Männer. Also da können Frauen, Männer kommen. Es gibt mehrere Tage, wo es Öffnungszeiten hat. Also kann man immer reinschauen. Von den Straßeneinsätzen wollte ich sagen, dass es 4.540 intensive Kontakte gab in einem Jahr. Und das heißt, dass man einfach länger ein Gespräch geführt hat, als nur einen Keks überreicht. Und da ist auch ganz viel in Summer in the City entstanden und das wird ja auch dieses Jahr von Peter so betreut, habe ich gedacht, muss man auch mal nennen. Und da suchen wir auch immer Ehrenamtliche, wer da mal Lust hat, eine Woche Straßeneinsatz. Aber vielleicht stellst du es auch irgendwann nochmal vor, da könnt ihr euch gern melden, wenn ihr da mal eine Zeit investieren wollt. Wir haben auch noch das Bistro, da haben wir bis zu 70 ehrenamtliche Mitarbeiter. Und jährlich werden da 5.000 Gutscheine ausgegeben, die sind im Wert von 2,50 Euro. Und da kann man sich dann da was kaufen oder duschen oder Wäsche waschen, alles möglich. Ich habe auch welche mit, falls jemand mal auch immer auf der Straße, ich werde immer auf der Straße irgendwie angesprochen, hast du meine Mark und ich habe dann einen Gutschein. Das ist eigentlich viel besser irgendwie, ne? Ja, zu unserem Auffanghaus jetzt. Das wird auch ein Stück weit als das Herz bezeichnet. Also weil ganz viele Knoten, also so ein Knotenpunkt, wo ganz viel zusammenläuft und wir haben zudem, dass wir halt Gäste betreuen in der Entgiftung, auch Übernachtungsgäste pro Nacht, 4 Stück. Das soll einfach auch so ein Stück da sein, dass die halt bei uns übernachten können. Und aber auch, dass sie das kennenlernen, weil ganz viel so Christen und so, da gehen auch einige Gerüchte einfach rum auf der Straße, so was wir so sind und was wir machen. Und da kann einfach so ein Stück Hemmschwelle auch gebrochen werden. Es gibt die Ambulanz, es gibt die Beratungsstelle, es gibt Computerprojekt und halt die Präventionsarbeit. Die Clearingstation an sich gibt es seit 25 Jahren und unser Haus gibt es seit 20 Jahren an dieser Stelle halt. Und es ist uns von der Mitternachtsmission zur Verfügung gestellt worden und wir dürfen es behalten, solange wir sozialarbeiterisch da so arbeiten. Ja, unser Angebot an die Gäste ist körperlicher Drogenentzug, Orientierung und Motivationsfindung, therapievorbereitende Maßnahmen und Übergangswohnen bei Therapiebeginn. Also das heißt, 10 Wochen wurde vorhin gesagt, also es gibt auch Leute, die mal gern 4 Monate, ein halbes Jahr bei uns wohnen, die sind dann irgendwie schon ein bisschen Inventar und das gibt es halt einfach auch, wo wir dann sagen, nee, die wollen wir nicht rausschmeißen, wir wollen, das geht irgendwie nicht, ne? Wir gucken, was kann man machen irgendwie. Unsere Woche ist auch sehr strukturiert, wir haben gemeinsames Essen, Andachten, Kochen, Arbeitszeiten, Sport, Freizeit, Feiertage, so einfach gemeinsames Leben steht so ganz groß da. Das ist auch echt unser Schwerpunkt, so neben dem, dass entgiftet wird, gemeinsam zu leben. Und halt auch so diese missionarische Arbeit ist auch so ein ganz großer Ansatz, echt. Also ich für mich glaube auch so, wenn jemand zum Glauben findet, dann denke ich immer, oh ja, der hat ganz große Chancen jetzt, da echt frei zu werden dauerhaft, weil das ist was, was er mitnimmt, was er auch einfach ihn durch ganz schwere Sachen tragen kann. Ja, was wir für Anliegen haben, ist halt für die Clearingstation an sich, habe ich mal überlegt, ist Fürbitte, wir brauchen echt viel Gebet und da freuen wir uns, wenn ihr da uns unterstützen wollt. Könnten auch Geldspenden sein. Wir freuen uns total, wenn ehrenamtliche Mitarbeiter entstehen würden. Wir haben im Moment gerade ein großes Loch. Das heißt, dass wir Hauptamtlichen ganz viel machen, was sonst von Ehrenamtlichen gemacht wird. Und wer da Interesse hat, kann mich gern ansprechen. Ja, dass wir unsere Zeitmanagement ganz gut hinkriegen, ist dadurch, dass von den Kostenträgern mehr Auflagen entstehen, entsteht so, dass ein großer Zeitdruck einfach. Also man muss in der gleichen Zeit viel mehr Dinge schaffen und das lädt sich von oben nach unten auf die Mitarbeiter ab sozusagen. Die einen haben mehr Schreibarbeit, dann können sie nicht mehr ins Telefon und es ist irgendwie zeitlich gerade ein großes Problem da. Und auch so einfach mit den Kostenträgern, dass auch die Gelder, die wir bekommen sollen, dass die auch kommen. Das ist wohl auch ein Thema. Zu mir, was ich da mache, habe ich gedacht, irgendwie alles. Also ich weiß auch nicht von, also mein Schwerpunkt liegt in der Hauswirtschaft. Da, die leite ich und da gucke ich auch, dass ich koche und mich da einbringe. Und dazu kommen halt einfach Telefon, habe ich mal aufgeschrieben, Tür, Renovierarbeiten, Arbeitstherapie, alles Mögliche, was so im Alltag anfällt. Und was ich ganz gern mag, sind so die Andachten. Das finde ich schön. Bei uns ist halt ja einfach so diese geistlichen Inputs, die genieße ich auch selber total, freue ich mich drüber. Ich mag so dieses gemeinsame Leben, auch so, dass in der Hausgemeinschaft bei uns ein ja, lebt außer mir halt Anne, die ihr vorhin im Film gesehen habt. Der Michael mit seiner Familie lebt im Haus und der Zivi und auch Ute noch, das ist eine ehrenamtliche Mitarbeiterin. Und über das hinaus, was an Praktikanten noch so im Jahr zusammenkommt. Feste finde ich ganz toll. Weihnachten feiern wir zusammen, Passa, Schabbatabende, das genieße ich. Ich habe auch geschrieben, was ich nicht so mag. Da könnt ihr für mich beten. Es ist ein relativ hohes Konfliktpotenzial, finde ich. Einfach so dadurch, was die Leute durchgemacht haben, wo sie gerade stehen, was man selber einfach schon an Konflikten im Leben gelöst hat. So dementsprechend kann es auch echt mal knallen. Und da habe ich es manchmal schwer, das dagegen zu halten, das auszuhalten. Auch manche schwerer auszuhalten. Manche kommen und haben echt stehen vor einem Scherbenhaufen. Und dann ist da halt so eine Schwere auch in der Luft, in der Atmosphäre und das halt mitzutragen. Ja, manchmal das Chaos, dass man da noch durchsteigt, es ist sehr viel Unvorhersehbares. Einfach durch die Leute an sich, dann kommt der so und was weiß ich, dann kommt noch einer mit seinem Fuß und der will verbunden werden und es ist irgendwie jeden Tag anders und man kann es eigentlich nicht planen. Und dann habe ich noch, wenn das Essen anbrennt. Wir haben erst dreimal vor, das ist auch immer blöd, weil das riecht durchs ganze Haus und alle wissen es schon. Und dann muss man sich irgendwas überlegen. Ja, meine Gebetsanliegen sind also, dass ich Dinge mittragen kann, dass ich da einfach Kraft habe, Dinge mitzutragen. Dass ich Weisheit habe, mit Menschen umzugehen, die auch einfach ganz viel Enttäuschung erlebt haben und da ein Gespür habe auch, wo kann ich Menschen einfach ermutigen, wo kann man mal vielleicht auch ermahnt sein. Ne? Die Leute einfach so zu erreichen und die Weisheit, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden. Ja, das ist so mein Einblick ins Haus. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne noch fragen. Ja, ich hatte noch einen Vers rausgesucht, aus Psalm 127,1. Und da steht, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Und das finde ich so ganz wichtig für uns, dass der Herr da das Haus baut. Ach so, die Fotos. Ach so, hier. Also das ist unser Haus von außen. Das ist unser Andachtsraum. Einfach, dass ihr mal einen Einblick kommt. Das ist der Ausbau des Andachtsraums. Wir haben ganz viel alleine gemacht, eigentlich das meiste. Und das wollte ich mal mit dem Foto hier festhalten. Das ist der Computenzraum, dieses Computerprojekt. Also auch wenn jemand mal Probleme mit seinem Computer hat, der kann da auch eigentlich hinkommen, kann mal anrufen. Oder was gezeigt haben will, da werden auch Kurse angeboten. Das sind einfach so die Leute, die bei uns im Haus wohnen. Da habe ich jetzt einfach nur so ein Foto fotografiert. Beratungsstelle, Michael, Katja. unser Ü-Zimmer, wenn es noch nicht gemacht ist. Die Akten, die uns manchmal erschlagen. Die hat übrigens Petra ganz toll sortiert, Petra Busmann. Ja, unser Wartezimmer, die Küche, das Wohnzimmer und der Garten. Ein weniger gutes Pult vom Wohnzimmer. Ja, genau. Okay, das war's.
Ja, guten Abend. Bevor ich erzähle, was ich mache in Neuseeland, ich denke, ich sage ein paar Worte einfach zu meiner Person. Kann ich irgendwie nicht auslassen. Ich bin schon ziemlich lang hier in dieser Gemeinde, aber also, ich war selber 12 Jahre drauf und interessanterweise, das war nicht typisch für mich. Ich habe von Gott, das war nicht typisch für unser Volk, sage ich so. Ich habe von Kind schon von Jesus gehört. Und eigentlich, ich habe immer gewusst, dass nur Gott kann mir helfen in meiner Situation. Aber immer wieder habe ich selber versucht und 16 Mal habe ich so irgendwie Entgiftungen gemacht und immer wieder habe ich gedacht, ich muss alleine schaffen und ich muss da weiterkommen und. Und dann immer wieder war ich rückfällig natürlich. Aber von Gott habe ich solche Vorstellungen, er will mich Freiheit berauben. Da bei uns war zwei Baptistenfamilie und die haben mir immer gesagt, ja, du darfst nicht Fernsehen gucken, das ist Sünde und Karten spielen darfst du auch nicht. Und das habe ich am meisten gemocht oder so. Das war meine Lieblingsbeschäftigung beide und ich habe mir das verbieten. Und so, das war mein Gottesbild. Ja? Er will mir alles verbieten, was mir Spaß macht. Und ich will doch frei sein. Das war so meine Einstellung. Und interessanterweise von 98 auf so 99 in Silvester, das war 31. Dezember, ich bin ungefähr Nachmittag aufgestanden, dann habe ich meine Schora gehabt, Heroin, und habe ich einen Schuss gesetzt und so. Und dann denke ich, ja, was mache ich, wie feiere ich jetzt Silvester heute Nachmittag oder heute Abend? Und dann plötzlich klingelt an Tür, ich habe damals schon bei meiner Mutter gewohnt, klingelt an Tür und da stehen Polizei und sagen, guten Tag, Herr Fitz, haben Sie 600 D-Mark? Damals. Von wo hat Dorgan abhängige 600 Mark? Natürlich habe ich das nicht. Und damals war kein Handy und ich konnte keine Bekannte, keine Verwandte anrufen. Also die mussten mich 31. Dezember zu Knast nehmen. Wegen Geldstrafe. Und wo bin ich gelandet? Um 19 Uhr ungefähr war das 31. Dezember 98. Da habe ich erst einmal gedacht, Mann, jetzt bist du wirklich frei. Ja? Welche Freiheit hast du gesucht? Du hast da wirklich in alle Hinsichten das verloren. Und du bist im Knast. Und das erste Mal in meinem Leben habe ich von ganzem Herzen gebeten. Und da habe ich Gott gesagt, Herr, wenn du willst was, dann mach. Oder wenn du kannst, ich weiß nicht, wie habe ich gebetet, aber ich weiß, dass ich habe das erste Mal geschrien, so innerlich zu Gott, obwohl ich könnte im Knast Schorre schmuggeln. Das ist eigentlich das Nötigste, was war für mich. Meistens habe ich das gebraucht, Schorre. Ich habe das, was Drogenabhängige braucht, aber trotzdem, ich war total unglücklich und ich habe geweint und. Aber ich habe gebetet und tatsächlich im Januar hat er mich zu Neues Land geschickt, da wo Maria ist, in diesem Haus, war ich 21 Tage und dann wieder habe ich gesagt, jetzt schaffe ich alleine. Und diese 99 Jahre, für mich war das ein, ja, schlimmes Jahr, muss man so sagen. Ich habe da Kokain kennengelernt und ich war voll drauf auf Kokain. Ich brauchte wirklich jeden Tag 400 bis 500 D-Mark und da habe ich auch meistens meine Gesundheit verloren in dieses Jahr. Und 2000 bin ich endgültig in Langhoppstraße gekommen, da wo Tobi jetzt ist. Und da wo ich bin in Langhoppstraße gekommen, war eine Sozialarbeiter, sie war kurze Zeit da. Und ich bin reingekommen, da mussten die meine Sachen so durchfilzen oder und nachprüfen, habe ich Drogen geschmuggelt. Und nach diesem Akt, sie hat mir gesagt, Alexander, darf ich für dich beten? Tobi, ich will das euch aufs Herz legen. Fragt jedes Mal, wenn ein Gast kommt, fragt mal einfach, darf ich für dich beten? Und wenn sie sagt nein, dann ist okay, nein. Aber wenn ja, dann ja. Und wo hat sie gebetet? Ich habe das erste Mal in meinem Leben verstanden, jetzt bist du auf richtigen Platz. Kennt ihr das so? Ich war noch nicht bekehrt oder so, aber ich war fest in mir überzeugt, jetzt bin ich da, wo ich muss sein. Irgendwie, weiß ich nicht. Und dann tatsächlich, ich könnte da ganz ruhig meinen Zug machen und so. Und ungefähr 10, 12 Tage, ich habe mich bekehrt in die Sauna. Ja, wisst ihr, aber das war auch total wichtig für mich. Gott führt uns. Ja, ich empfehle euch nicht, jetzt alle, wer ist, hat sich noch nicht bekehrt, in Sauna zu laufen, aber für mich war das, ich habe meine Vorstellungen vor Gott gehabt. Zu Gott musst du so kommen, mit ganz zugeschnürten Knopf und sowas und ganz ordentlich. Und dann hier musste ich so nackt kommen zu Gott, wie ich bin. Ja, das ist wirklich auch für mich symbolisch irgendwie. Ich muss meine religiösen Vorstellungen ablegen. Bis jetzt tue ich noch schwer mit manchen so meine Bilder, welche in mir leben und so, von diesen Prägungen und solche Sachen. Und dann habe ich Therapie gemacht, ein Jahr genau habe ich gemacht, wirklich ein Jahr, 12 Monate und einen Tag, und dann bin ich weiter da geblieben. In meiner Therapie, Jochen, unser Leiter von Neues Land, er hat einmal von Neues Land ein bisschen ausführlicher erzählt, wie ist das Neues Land entstanden, Haus nach Haus und sowas. Und dann hat er erzählt und die Bilder gezeigt. Und während diesem Vortrag war plötzlich ein Gedanke bei mir, Mann, Gott hat damals noch vor 30 Jahren gewusst, dass du wirst drogenabhängig, und er hat für dich diese ganze Ding gebaut. So, ja, wisst ihr, so persönlich hat er mir gesagt, einfach nicht irgendwie für Ganze, so, ich habe da verstanden, für mich, dass ich aus meiner Drogensucht rauskomme. Ich habe erstmal so geschüttelt und habe gedacht, Mann, du spinnst wohl, oder? Aber dann war ich mehr und mehr überzeugt, ja, tatsächlich, das war so. Und er hat wirklich gewusst, dass ich in Drogenabhängigkeit reinrutsche, und er hat mir rausgeholt. Und da habe ich auch in diesem Abend so meinen Auftrag bekommen. Jetzt musst du zurückgehen da, von wo du bist gekommen, und einfach das erzählen. Und ich bin zurück nach Hannover gegangen, habe ich auch bei Jochen eineinhalb Jahre gewohnt. Und dann 2001, nach meiner Therapie, wir haben mit diesem Arbeitsbereich gestartet. Das ist Motivationsarbeit unter russischsprachigen Drogenabhängigen. So verkürzt MARS heißt das, unser Projekt MARS. Und das ist wisst ihr, das ist ein besonderes Problem in Deutschland. Warum ist das prozentuell so viel mehr russischsprachige Drogenabhängige sind hier als Einheimische, so sagen wir. Wisst ihr, dafür gibt es zwei bestimmte Gründe. Ich glaube, ein Grund, ich will das euch einfach ein Vers vorlesen. Ich war zu erfragen für die, die nicht nach mir fragten. Ich war zu finden für die, die mich nicht suchten. Ich sprach, hier bin ich, hier bin ich. Zu einer Nation, die meinen Namen nicht anrief. Ich weiß nicht, ist euch bewusst so, was heißt das in atheistischem Land so groß werden? Da, wo wird absolut verboten, von Gott was zu erzählen. Und noch mehr, die haben uns auch verboten, über Seele zu reden. Wenn ich erinnere auf meine Schulzeit, ach, rede mal nicht von solchen, ich weiß, von welcher Seele sprichst, so gibt es keine Seele. Gibt es das, was kann man sehen und, und. Das war unsere schulische Prägung. Und da überhaupt über Sinn des von Lebens, da könntest du einfach nicht nachdenken. Wie gesagt, deswegen war für mich untypisch, dass ich habe so dieses Glück gehabt, dass ich könnte von Gott schon von Kind an was hören. Aber meistens von russischsprachigen, die haben einfach keine Chance gekriegt. Und ich lese ich heute in russischen Zeitungen hier in Deutschland, und da ist so viel angeboten von diesen okkulten Sachen. Ja? Das verbreitet sich ganz schnell. Wenn ein Mensch weiß nicht, das gibt es wirklich wahre Gott, dann fängt er irgendwo zu suchen, weil er irgendwie versteht, ja, gibt es was. Was ist viel mehr, als ich kann sehen. Ja? Und da fängt er automatisch an zu suchen. Und deswegen, die kommen hier nach Deutschland und die haben keine Grundlage für ihr Leben. Und dann diese Freiheit, das überschlägt einfach unser Volk. Weil wir wissen, dass es Volk geworden. Wir sind einfach Russlanddeutsche. Hier in Deutschland sagen das Russaki. Und das ist auch einfach. Weil da waren wir auch Deutsche oder Faschisten, und hier sind wir Russen. Also wer sind wir? Das ist das zweite Problem, von welchem ich spreche. Erste, das ist Atheismus. Und zweite Problem, das ist diese Identitätskrise. Wer bin ich eigentlich? Ich weiß selber wirklich nicht, wer bin ich. Jetzt weiß ich durch Jesus Christus, dass ich bin ein Christ, ich gehöre zu seinem Volk. Aber letztendlich, so menschlich gesehen, ich weiß nicht, aus welchem Volk bin ich. Und ich kann wirklich nicht so ganz genau sagen. Ich weiß nicht, Peter weiß auch wahrscheinlich nicht ganz genau, oder? Mir ist das Gott sei Dank auch egal. Aber wenn wir haben diese Grundlagen nicht, wo gehen wir hin? Und das ist meine Aufgabe, so in neues Land, das wirklich zu unserer russischen Sprache zu erzählen. Du gibst einen Ausweg für dich. Und diese Therapie, das ist auch für einen Russischsprachigen, das ist zuerst das Erschlagen. Aus ganz einfachem Grund, das gibt es auch Sprachgründe. Wenn ich erzähle zu einem Russischsprachigen, du brauchst eine Therapie, sofort in seinem Kopf so solche Vorstellungen, das ist ein Krankenhaus. Weil Therapie, in russischer Sprache gibt es Therapeut, das ist Arzt für innerliche Medizin. Und wenn ich erzähle ihm, du brauchst eine Therapie, geh mal zur Therapie, dann sofort denkt er, ich schicke ihn zum Krankenhaus, zu Ärzte. Und das will er nicht. Weil er hat schon viel mal ausprobiert mit ganzen so diese medizinischen Dingen. Letztendlich nimmt er den ganzen Tag Medizin und das hilft ihm nicht. Und ja, Spritze helfen ihm auch nicht. Also, und da gibt es wenig Hoffnung. Und deswegen, ich muss ihm einfach irgendwie andere sagen. Du, das ist einfach Lebensschule. Du kannst da Leben ohne Drogen neu lernen. Und dann sagt er, oh, so, das ist Therapie oder so, solche Kleinigkeiten, aber das ist so wichtig. Und ich bin so froh, dass ein neues Land hat sich aufgemacht. Wisst ihr, wie meistens Drogenhilfeeinrichtungen lösen diese Probleme mit russischsprachigen Drogenabhängigen? Die stellen eine Quote an, also wir nehmen 2, höchstens 3 und dann mehr nehmen wir nicht. Wenn mehr als 3 Russen zusammen sind, dann bilden sie eine Gruppe und. Und bei uns im Neues Land manchmal ist bis zu 50% russischsprachig. Und deswegen, ich bin so froh, dass Neues Land hat sich einfach aufgemacht. Und ich bin noch mehr froh, dass wir hier zu Hause sind, als Neues Land. So meistens, nicht meistens, aber mehrere von uns. Weil das ist wirklich, das ist so wichtig. Genauso wichtig, dass Christen wirklich diese Arbeit machen. Aber wir müssen auch nicht zu professionell sein. Letztendlich, Therapie befreit nicht, das wissen wir. Befreit nur Jesus Christus. Und das ist meine Gebetsanliegen an euch. Betet einfach für uns, dass wir an diese Wurzeln bleiben. Sonst mit ganzen diesen Herausforderungen oder welche LVA und Krankenkasse, was die wollen alles von uns, dann müssen wir irgendwie professioneller und professioneller werden. Und sehr oft vergessen wir diesen Kernauftrag. Wer macht frei? Therapie macht nicht frei. Therapie kann wirklich dir ein bisschen helfen auf dem Weg, aber frei macht Jesus Christus. Und betet einfach dafür. Und ich weiß nicht, Peter, erzählst du selber von Sommer in the City, oder?
Nein, erzähl du mal lieber. Auf Russisch, du auf Russisch.
Ja, dann versteht er nicht. Und dieses Jahr wirklich, das ist was Besonderes, ja, dass wir machen Sommer in die City zusammen mit Peter, ich hoffe mit der Gemeinde. Und das ist auch ein missionarischer Auftrag, seit 8 oder 8 Jahren gibt es so diese Einsätze, das heißt, aus ganz Deutschland kommt ungefähr 50 bis 60 gläubige Leute zusammen und die sind hier eine Woche. Und wir gehen einfach zur Szene und erzählen nicht von Therapie, erzählen nicht von irgendwelchen, aber erzählen einfach von Jesus Christus. Und wenn wir ein bisschen mehr, dann sagen wir, okay, dann kriegst du auch Hilfe, so wenn du willst. Aber das ist so ein missionarischer Auftrag und Peter wird dieses Jahr so ein bisschen begleiten. Ich meine geistlich uns als Mitarbeiter begleiten. Wir haben jeden Morgen eine Meeting, sogenannte Meeting mit Andacht, mit Gottes Wort und da wo Jesus sendet uns einfach zu Drogenabhängigen. Das wird letzte Woche im August sein. Und also das ist auch ein Gebetsanliegen, aber ich hoffe, dass ihr hört noch mehrmals bis dahin, was wird das wirklich sein. Wenn ihr Fragen habt, dann wir sind öfter mal hier. Ja, öfter mal, ich sage nicht immer. Interessant, ich glaube, ich muss mich fast rechtfertigen, warum bin ich jeden letzten Sonntag nicht hier. Wir haben auch einen russischsprachigen Gottesdienst im Bistro bei uns. Aber wirklich, wir wollen keine russischsprachige Gemeinde gründen. Wir haben damals erkannt, derjenige, der hat seinen Ausweg gefunden mit Jesus aus Drogensucht. Und russischsprachig, dann ist das gut, wenn wir einmal im Monat kommen zusammen und zusammen beten einfach füreinander. Weil wir haben gleiche Probleme und wir, das ist einfach und auf russische Sprache und wir reden von unserer so Problematik und miteinander sind. Also aus diesem Grund machen wir das jetzt schon 3 Jahre und wir sind froh, dass es auch gesegnete Zeit für uns alle. Okay, danke.
Ja, wir sind viele Jahre verbunden mit Neuen Land. Ich weiß, dass ich zu Jochen Burros Hauskreis gegangen bin, Anfang der 70er Jahre, 73. Da gab es Neues Land nicht, wie man das heute kennt, als deutschlandweit bekanntes Zentrum oder Reha-Möglichkeit. Und von daher ist eine starke Beziehung da zum Neuen Land. Wir haben miteinander durch die Jahre hier in Hannover als Intermission und auch Gemeinde, auch in der Evangelischen Allianz zusammengearbeitet und freuen uns, dass so viele feine Geschwister, die ein Herz, ein evangelistisches Herz haben, hier ein Zuhause bei uns gefunden haben. Nicht nur ein Zuhause gefunden, sondern auch Ehefrauen und Ehemänner. Zwei davon haben wir getraut und vielleicht trauen wir auch noch mehr als zwei. Das wäre schön. Eigentlich bin ich froh, dass ihr alle da seid, aber auch etwas traurig, dass so wenige aus der Gemeinde da sind. Wir müssen ein Bewusstsein schaffen in der Gemeinde für Mission. Erzählt unter den Nationen seine Herrlichkeit, unter allen Völkern seine Wundertaten. Bricht den Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn da einen Nackt siehst, so kleide ihn und entziehe dich nicht dein Fleisch und Blut. So hat die Verkündigung des Evangeliums 2 Seiten. Die Verkündigung des Wortes und den Dienst der Barmherzigkeit. Und das wird auch, wie bereits schon gesagt, im neuen Land schon durch die Jahre praktiziert. Und wir freuen uns, dass wir mit euch verbunden sind, Alex, Julia und Elia und Christine Stankiewicz-Grunig, die schon eine Ewigkeit bei uns in der Gemeinde ist, und Nadine und Tobi, die wir beide vor 2 Jahren getraut haben oder so, mit ihren Kindern, der kleine Elia und Philia, ja, und Mary Tisch und auch viele anderen, wie Anna und Jorik, die jahrelang im Neuen Land ehrenamtlich mitarbeiten, auch Jana und sicherlich viele andere. Ich habe mit Gewissheit jemanden vergessen, aber es sind viele. Und wir wollen einfach jetzt zusammen für alle beten. Danke dir für Nadine und Tobi und einfach die Kraft und Mut und Glauben und Hoffnung und auch Frieden, die du ihnen geschenkt hast, einfach da zu leben und ihr Leben mit anderen zu teilen. Wir bitten dich, dass du die Gäste segnest. Und wir danken dir, dass du der Friedefürst bist, auch im Haus. Und dass du auch Arzt bist, unser Arzt für Leib, Seele und Geist. Du bist unser Heiland. Danke dir für Maria und ihr Dienst. Danke dir für den Platz hier in der Gemeinde. Danke dir für die Gemeinschaft, die du uns geschenkt hast durch Jesus Christus. Und ich, dass du sie segnest, ihr zur Seite stehst in allen Dingen. Christine Stankiewicz-Gründig und Rainer bitten dich, dass du sie beide segnest, dass du Christine segnest, aufrichtest und heilst. Danke dir für die ganzen Jahre, die wir so miteinander gegangen sind. Und bitten dich, dass du ganz jeden Tag neu Kraft und Freiheit schenkst im Heiligen Geist. Danke dir für Alex und Julia. Und bitten dich darum Segen, auch für den kleinen Lia und die Philin. Wir danken dir für die Geschwister, die uns, du uns geschenkt hast, die aus dem Nordosten kommen. Wir danken dir, dass sie hier ein Zuhause gefunden haben. Stimmt, dass wir nicht wissen, wo wir herkommen eigentlich, wo wir hingehören, aber wir wissen, wo wir hinkommen. Wir danken dir, dass unser Ziel klar ist. Und wir bitten dich, dass du Alex ausrüstest mit Kraft und Weisheit und dass du auch alle bewahrst in dir, Jesus, und ganz besonders die kleinen Kinder, dass du deine Hand über sie hältst. Danke dir für die Arbeit des neuen Landes. Bitte dich, dass du Jochen segnest mit Kraft und Gesundheit, dass du sein Herz stärkst, schenkst, dass alles richtig funktioniert, dass die Pumpe richtig arbeitet und das Blut gut fließt. Und bitten dich einfach um Segen auf besondere Weise für seine Gesundheit. Danke dir für diese Zeit zusammen. Danke dir für das Bewusstsein, das du neu geschenkt hast für Mission. Das, was wir empfangen haben, haben wir keinen Groschen für gegeben. Wir können es auch gar nicht bezahlen, wenn wir auch noch Kredite aufnehmen würden. Wir können das niemals bezahlen, was du für uns getan hast. Und du willst auch nichts dafür haben, außer unsere Liebe. Wir bitten dich, Jesus, dass du uns hilfst, dass wir das, was wir frei bekommen haben, von dir auch in Freiheit weitergeben. Schenk uns Mut, auch den Namen Jesus auszusprechen, zu verkündigen, zu bekennen an ja, die Therapie und Hilfe und Ziel und Sinn, das wir gefunden haben in ihm, Jesus. Unser Heiland, wir preisen dich und erheben deinen Namen über diese Versammlung und bitten dich für unsere Gäste, die hier sind, dass du sie segnest, jeden Einzelnen. In Jesus' Namen. Seid gesegnet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Danke, dass ihr gekommen seid.